Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich es genauso schreiben. Weil er geht da so im Detail auch auf verschiedene Vorgehensweisen ein und sagt auch immer, wenn du es so nicht machen kannst, dann musst du es halt so machen.
Ohrenbrot. Der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot.
Ja, Milena, last but not least, die letzte Folge, das letzte Buch in unserer Buchherbstreihe 2021 liegt vor uns. Und wenn ich so um den Tisch herumschleiche und mir das Buch so angucke, dann würde ich sagen, das ist auch wieder ein amtliches Buch geworden hier.
Ein amtlicher Schinken. Nicht ganz so dick wie das Einbackbuch, aber durchaus auch einen großen Umfang.
Dann gucken wir mal, ob auch der Inhalt dem Umfang gerecht wird. Mhm. Ja, was haben wir hier liegen? Wir haben hier ein Buch liegen, das jetzt nicht von einem Hobbybäcker kommt, sondern von einem richtigen, professionellen, erfahrenen auch Bäcker, der schon viele Jahre das Ganze macht, aber nicht hier bei uns in Deutschland, auch nicht in der Schweiz, auch nicht in Österreich, auch nicht in Europa, sondern in den
Staaten.
In den USA, genau. Mhm. Ken Forkisch liegt vor uns. Das Buch hat einen erstmal unscheinbaren Titel: Mehl, Wasser, Salz, Hefe. Ja. Alles über gutes Brot. Genau. Ist jetzt schon alles gesagt, oder?
Ja, eigentlich beschreibt das Buch tatsächlich relativ gut, würde ich sagen.
Genau, Ken Forkisch kennen einige mit seinem Originaltitel. Also dieses Buch ist ja auf Englisch 2012 schon erschienen. Es ist im Prinzip gar kein neues Buch, aber es ist jetzt erst auf Deutsch rausgekommen, oder letztes Jahr, glaube ich, auf Deutsch rausgekommen. Und wir haben gesagt, das nehmen wir gerne nochmal mit. Und bevor wir jetzt hier in viele, viele Rezepte eintauchen, vielleicht erstmal Milena drumherum. Ken Forkisch, was macht der? Wo kommt der her? War der schon immer Bäcker? Ich glaube nicht, ne?
Nee, der hat ja auch einen relativ etwas längeren Weg hinter sich zu seiner eigenen Bäckerei. Da will ich gar nicht zu viel verraten, weil das wird alles im Buch sehr detailliert beschrieben. Seinen Weg, wie er zum Brotbacken gekommen ist und was ihm da wichtig war und wichtig ist, welche Ansätze er da hat und wie er das sich angeeignet hat, ist natürlich ein ganz anderer Weg als den die meisten Bäckermeister oder auch Bäcker hierzulande so gehen. Er hat da wirklich auch mit vielen, vielen Kollegen oder Profis zusammengebacken und viel gesprochen. Und ich würde mal sagen, es ist ein sehr emotionales Buch. Mhm. Also ich habe auch lange gebraucht, um das alles zu lesen. Es ist sehr, sehr textlastig. Es ist fast eigentlich sowas wie ein Roman, kann man so fast schon sagen. Also
zumindest im ersten Teil vorne.
Ja, im ersten Teil. Und es zieht sich auch so ein bisschen weiter durch, würde ich jetzt behaupten. Es ist für mich sehr wenig Rezepte eigentlich. Mhm. Für meinen Geschmack oder beziehungsweise für die Rezeptbücher, die wir so bisher jetzt uns angeguckt haben, sind es relativ wenig Rezepte. So, und aber was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat, ist eigentlich, dass es sehr schön geschrieben ist. Also die Geschichte wirklich spannend, wie er da zu dem Brotbacken gekommen ist.
Genau, das ging mir auch so. Ich habe das Buch auf dem Schoß gehabt und habe gedacht, jetzt hast du aber viel zu lesen, mal gucken, ob das was wird. Und ich habe angefangen und ich konnte auch fast nicht aufhören zu lesen. Es ist in der Tat etwas amerikanisch natürlich, kommt es daher, aber durchaus nicht langweilig. Es ist interessant geschrieben, eine tolle Geschichte, die er hat. Es geht ihm auch sehr um die Prinzipien darum, und das ist eben das, was du sagst, diese Emotionen, diese Gefühle, die da drin stecken. Der hat wirklich ein Warum für sich, warum er das macht und warum er so backt. Ja, er ist nicht einfach Bäcker, weil er jetzt irgendwie einen Job brauchte, sondern er ist, hat wirklich ein starkes Warum. Und ich finde, das kommt hier überall rüber. Das zieht sich auch hier durch und das ist auch sehr konsequent. Ja, er schreibt viel. Auch jedes Rezept ist sehr ausladend beschrieben. Im Prinzip ist da überall eine kleinteilige Handlungsanleitung mit dabei, wo ich denke, Das braucht man jetzt nicht immer in jedem Rezept so ausführlich, jeden Schritt zu erklären.
Genau, das wäre auch ein Kritikpunkt, den ich anbringen würde, dass es im Grunde redundant ist. Also im Grunde sind die Vorgehensweisen immer ähnlich, außer dass es dann in der Führungsart dann sich ein bisschen variiert. Aber er erklärt das halt immer detailliert. Es sieht so ein bisschen wie Copy-Paste aus manchmal. Dann,
ja, ne? Genau. Also man kann im Prinzip irgendwo reingreifen, ein Rezept rausholen, hat fast alles drinstehen. Man braucht fast keine Grundlagen
mehr. Ja.
Ja, was man halt merkt, es ist so ein bisschen diese San Francisco-Schule, die sich hier in diesem Buch wiederfindet, ne? So von der Backart her.
Meinst du, dass man nicht knetet, sondern das mit der Hand macht und
genau.
Über möglichst lange Teigführung geht und sowas? Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass er ein relativ großes Kapitel mit oder hauptsächlich oder ganz viele Hefe-Rezepte hat. Selbst Sauerteigbrote haben immer bei ihm auch noch Hefe mit drin. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte eher so, man geht dann da wirklich auf die reine Sauerteigmethode. Davon gibt es in dem Buch relativ wenig, muss ich überrascht feststellen.
Richtig, genau, das ist so, aber von der Verarbeitungsart, abgesehen von der Hefe, schon sehr so nach diesem San Francisco-Stil. Okay, es ist natürlich auch ein amerikanisches Buch, es ist ein amerikanischer Markt, den er da bedient. Das ist dann vielleicht auch eben das, was man dort abseits von dem Industriebrot, was es ja dann häufig sonst nur gibt, dann vielleicht auch erwartet, diese Art von Brot. Ja, wir haben fleißig daraus gebacken auch. Lass uns doch mal Richtung Rezepte gehen. Oder möchtest du noch zum Buch an sich was sagen?
Zu dem Theorieteil, den er Geschichtsteil, den er so sehr ausführlich beschreibt. Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich es genauso schreiben. Weil er geht da so im Detail auch auf verschiedene Vorgehensweisen ein und sagt auch immer, wenn du es so nicht machen kannst, dann musst du es halt so machen. Und wenn in deiner Küche eben die Temperatur herrscht, dann ist dann eben dann geht der Teig halt schneller oder langsamer. Oder wenn deine Teigtemperatur, ne, es geht immer so um dieses Wenn-Dann. Und insofern ist das eigentlich schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Buch, als dass man da, wenn man so ein bisschen erfahren ist schon im Sauerteigbacken oder im Brotbacken allgemein, so sich da auch wiederfindet dann und das vielleicht dann nochmal ein bisschen besser versteht. Aber wie gesagt, ich finde, es ist kein Anfängerbuch, aber ich finde, es ist jemand, der vielleicht mal mit Hefe gebacken hat und jetzt mal was Neues probieren oder mit Sauerteig jetzt anfangen möchte, der ist hier super aufgehoben mit. Was mich so ein bisschen gestört hat, da es ja aus dem Amerikanischen übersetzt wurde, die Ausrüstung, es gibt so ein Kapitel Ausrüstung, dann geht er auch auf Marken ein und nennt die. Die gibt's bei uns im Grunde nicht. Mhm. Also zum Großteil, ich habe dann versucht bei Amazon oder darf man vielleicht gar nicht sagen oder Kleinanzeigen, weiß was ich, irgendwo im Internet versucht, die...
Jeff Bezos Laden habe ich letztens gehört.
Okay. Da, also auf jeden Fall habe ich versucht, dann diese Empfehlungen, zum Beispiel sagt er hier eine 12-Liter-Teigwanne, empfiehlt er zu kaufen, habe ich nirgendwo gefunden. Also wüsste jetzt nicht, wie ich da dran komme. Da muss man dann eben dann auch wissen, die Alternativen, wo man da dran kommt und da eben auch schon ein bisschen erfahrener sein.
Auch das mit den Zutaten, das hatten wir ja in der Pizza-Bibel ja schon, das kam ja auch aus den USA, dass das eben dann ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Problem und eine Herausforderung ist, wenn man diese Bücher eins zu eins hier dann liest oder übersetzt, dass man dann natürlich sagt, ja gut, da muss man dann natürlich abweichen und sagen, okay, diese Zutaten gibt es hier nicht unmittelbar zu kaufen.
Ja, also die Mehle, die er dann auch nennt, beschreibt er dann hier auch und sagt dann, was es für Mehle sind. Die gibt es bei uns natürlich nicht zu kaufen. Und er schreibt selber, er hat mit deutschen Mehlen noch nicht gebacken. Mhm. Und wie wir vielleicht gleich auch feststellen werden, ist das auch eine Schwierigkeit dieses Buches möglicherweise, dass dann gerade die amerikanischen Mehle einfach noch mal mehr... Ja, Wasser aufnehmen, sage ich mal, als jetzt unsere Deutschen
in der Verarbeitung
sind. Und da haben wir uns jetzt hier ein bisschen die Zähne ausgebissen. Aber wie
wir
gesagt,
gucken mal, was gleich rauskommt.
Genau,
was ich ja sagen muss, das Buch ist 2012 im Original erschienen.
Ja.
Wenn ich das 2012 schon gelesen hätte, ich hätte es ja lesen können, wenn ich mir das amerikanische Buch geholt hätte, habe ich aber nicht. Ich glaube, ich hätte viel früher ganz anders und vernünftiger, sage ich mal, gebacken. Die Hobbybäcker-Szene hier war in der Breite 2012 noch nicht so weit, wie das Buch es beschreibt.
Nee, das stimmt, genau. Da hätten wir auf jeden Fall sehr viel rausziehen können, oder ich auch, mir sehr viel eigenes Leid bei den Teigen ersparen können, sag ich mal. Aber
da muss man ja sagen, da sind die Amerikaner ja dann doch irgendwie mal wieder vielleicht schneller und Vorreiter im Gegensatz zu uns. Und das, obwohl wir uns mit unseren 3000 angeblichen Brotsorten so als Brotland rühmen, um jetzt nochmal einen kleinen kritischen Seitenhieb irgendwie ins Felde zu führen. Ja, gut, aber sei es drum, besser spät als nie. Aber es haben sich ja, ich sag mal, ich glaube, die führenden Blogger hierzulande haben sich ja auch von solchen Sachen inspirieren
lassen. Auf jeden Fall. Ja, das weiß ich, genau. Brotdog zum Beispiel hat das auf jeden Fall auch im Englischen gelesen, meine ich.
Und ich meine auch der Lutz.
Auch bestimmt, ganz bestimmt, ja, ja, klar.
Ich glaube, der hat sowieso jedes Brotbackbuch irgendwo, der hat ja so eine ganze Bücherei, hat er mal erzählt.
Also es basiert relativ viel auf diese Erfahrung, glaube ich. Das Einzige, was ich jetzt dann nicht so attraktiv finde, ist natürlich das Kneten von Hand. Da habe ich sofort, als ich angefangen habe mit Brotbacken, habe ich gesagt, naja, auf jeden Fall eine Maschine, das mache ich jetzt nicht. Wobei der Teig jetzt hier jetzt auch in keinem Rezept geknetet wird. Es wird, der geht ja nur über die Zeit und über den und Falten letztendlich, ne? Ja, genau.
Aber kann man auch kneten, also man kann ja
ankneten. Kann man auch, na klar. Also,
habe ich ja auch gemacht.
Klar.
Aber ich glaube, dass das nicht unser Problem war. Ich glaube, Ich hätte sogar ohne Kneten noch mehr Probleme gehabt.
Das kann ich mir auch vorstellen. Deine sehen sogar, ja, das eine zumindest ein bisschen besser aus als meins. Also man kann jetzt sagen, wir haben, ich glaube, du hast zwei Rezepte mit Hefe gemacht, ein Poolisch, ein Bieger und ich habe ein Sauerteigrezept, Country Blonde mit langer Führung gemacht.
Ich habe das Erntebrot gemacht, so heißt das. Auch unscheinbarer Name, ist also einfach im Prinzip ein Weißbrot, also ein Weizenbrot, das eine, wie gesagt, mit Poolisch und da kam noch ein bisschen Weizenkleie und Weizenkeime mit rein, so als zusätzliche Zutat, musste ich mir auch beides erstmal kaufen, weil ich so standardmäßig auch nicht im Haus, vor allem keine Keime. Und das andere war dann mit Biga und das hat dann noch ein bisschen Vollkornmehl mit drin.
Ja, okay. Genau. Ja, also die Rezepte sind im Grunde alle ähnlich aufgebaut. Ne? Entweder hast du also sehr viel Weißmehl, also eigentlich hauptsächlich die zur Basis ist immer Weißmehl.
Ja.
Und dann kommt ein bisschen Weizenvollkorn mal rein, mal ein bisschen Roggenvollkorn, mal macht er ein Poolisch, mal ein Bieger, mal ein Sauerteig, mal ein Hybrid-Sauerteig, wie er es nennt. Oft, wie gesagt, kommt dann eben auch Hefe ein. Wobei das auch ungewöhnlich ist für den deutschen Raum. Hier, er arbeitet mit Instant-Trockenhefe und da muss man dann auch immer umrechnen, dass man da die dreifache Menge, wenn man jetzt Frischhefe nutzt, benutzt, weil so 0,4 Gramm Trockenhefe, das musst du auch erstmal wiegen können dann, ne? So, was mit manchen Rezepten dann auch rauskommt.
Gut, ist bei der dreifachen Menge aber immer noch kritisch, selbst mit Frischhefe.
Ja, ja, okay. Brauchst du auch eine Feinwaage.
Brauchst auch eine Feinwaage.
Ja, ja, stimmt. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielleicht einfach mal.
Wir schneiden jetzt mal an.
Willst du mal anfangen oder soll ich anfangen?
Ja, ich halte mal wieder das Mikro. Wir müssen mal eben das Kabel hier über den Tisch werfen, sonst geht uns der Weg aus hier, oder das Kabel besser gesagt.
Ich glaube, meins ist ausgekühlt, deswegen.
Ja, wir fangen mit deinem an, genau. So, dann haben wir jetzt das Sauerteigbrot.
Genau, reines Sauerteigbrot mit 12% lange Stockgare. Und da kann ich gleich dann auch noch ein bisschen was zu erzählen. Da ist auf jeden Fall eine gute Kruste.
Ui. Okay.
Okay.
Was sagst du? Also vom Krummbild her, ich versuche das mal zu beschreiben. Innen, ich würde mal sagen, nicht unbedingt kompakt, aber im Verhältnis zum äußeren Teil kompakt, weil innen ist es deutlich feinporiger und außenrum dann sehr locker. Also es ist so, als wenn es so zwei Brote in einem wären.
Genau, das ist ein guter Ausdruck.
Ja, ja. Ansonsten kennt man das nur, wenn man Schinken mit einbaut in so ein Brot. Das außen Brot und innen ist was anderes.
Ja. Ja, also es ist, glaube ich, von der Fermentation, würde ich ja sagen, nicht ganz gelungen.
Ja.
Ne? Kann man jetzt einfach so mal.
Bin ich ja froh, dass dir das passiert ist. Aber gut, meine sind ja auch noch nicht angeschnitten. Ja. Da gibt's ja auch noch.
Ja, wir probieren mal und dann sage ich mal, wie ich das Rezept erlebt habe.
Mhm.
Okay.
Interessant. So, jetzt geht's wieder los hier. Es fehlt wieder die dritte Hand. So.
Okay.
Erstmal dran schnüffeln. Okay, riecht wie ein Sauerteigbrot, überraschenderweise.
Ja. Wir haben so ein bisschen gummiges Kaugefühl.
Mhm.
Hat schon auch einen kräftigen Sauergeschmack, ne? Ist jetzt nicht sauer, aber also.
Aber ist deutlich, ja, diese Säurenoten sind stärker als jetzt in dem anderen Brot, was wir heute hatten.
Es ist ja ein Brot, das nicht geknetet wird und muss halt gedehnt und gefaltet werden. Sauerteiganteil liegt bei, wie gesagt, 12% und er achtet eben darauf, dass es möglichst warmes Wasser ist, weil du es ja nicht mehr knetest. Ne? Also du gehst dann mit 32 bis 35 Grad warmem Wasser rein. Ich habe mich auch da dran gehalten, weil ich jetzt einfach dann natürlich auch nach Rezept gehen wollte und eine Autolyse gemacht, dann Salz und den Sauerteig. Ich habe tatsächlich drei verschiedene Sauerteige drin. Ich hatte nicht so viel, dann habe ich einfach von jedem ein bisschen reingemacht. Also es ist ein Dinkel und es steht Sauerteig. Ne?
Stimmt, ja.
Dann habe ich einen Dinkel, einen Roggen und einen Weizensauerteig mit reingepackt. So, und das Problem war, dass der nach 3 Stunden schon relativ weit war. Und vorgesehen war aber eine 12- bis 15-stündige Stockgare bei Raumtemperatur. Wow. Oh. Ja, mit 12% ist das schon relativ lang. Mhm. Und nach 3 Stunden habe ich den dann so bei 10 Grad rausgestellt, weil ich einfach da ein bisschen Angst hatte, wenn ich morgens aufwache, dass mir...
Dass der schon beim Nachbarn ist.
Ne? Genau. Und hat sich dann auch als richtig erwiesen. Also der war dann eigentlich am Morgen gut fermentiert. Mhm. Ich habe ihn dann nochmal reingestellt und habe ihn nochmal ein bisschen weiter fermentieren lassen. Aber die Hauptproblematik, glaube ich, war einfach, dass der verdammt weich ist. Weich. Also ich habe den dann ins Gärkörbchen, der ließ sich gut formen, gar keine Frage. Und dann sollte der hier laut Plan nochmal 4 Stunden bei Raumtemperatur gehen. Habe ich mich auch nicht getraut und habe den dann nur, ich glaube es waren 1,5 oder 2 Stunden gehen lassen, was ja auch schon relativ lang für eine Stückgare ist, wenn du schon relativ
so viel passiert ist vorher,
reifen ne? Teig hast. Und dann habe ich den auf das Backofen auf meinen Schieber geworfen und der ist so flach gelaufen. Ich dachte, oh mein Gott, das kann ja überhaupt gar nichts werden. Also es ist dafür tatsächlich noch ganz gut hochgekommen. Aber es ist kein Brot, das ich so machen wollen würde.
Aber was würdest du jetzt anders machen, damit es dann vielleicht doch was wird? Weil es könnte ja natürlich eben das Problem sein, und da kommen wir gleich auch zu meinen Broten, weil das ist im Prinzip, ich glaube, es wird sich ein bisschen wiederholen.
Ja.
Das ist meine äußere Vermutung. Also ich denke erstmal, es liegt ja grundsätzlich daran, dass wir andere Mehle haben.
Ja, also das habe ich ja eben schon gesagt, die amerikanischen Mehle, glaube ich, die haben ein besseres Glutengerüst, haben also die halten das einfach besser. Allerdings, er knetet das in seiner Bäckerei auch richtig aus. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass der mit der Hand da irgendwie 50 Kilo Teig knetet. Ne? Das ist irgendwie so eine Hobbybäcker-Vorgehensweise letztendlich. Mhm. Also ich würde so einen Teig auch immer auskneten, weil es einfach gerade vielleicht auch bei den deutschen Mehlen dann nochmal einen besseren Stand gibt von den Broten und einfach weniger Wasser. Also der Wasseranteil, ich habe sogar, glaube ich, 10 Gramm weniger Wasser genommen und es war immer noch viel, viel zu flüssig.
Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum nächsten Brot. Mhm. Welches nehmen wir? Wir nehmen das mit dem, ja, nehmen wir das nächste einfach. Das ist, ich muss mal überlegen, ja, genau, das da. Das ist, ich meine, das wäre das mit dem Bieger gewesen. Ja. Weil spielt ja keine Rolle. Ja, hier wiederholt sich was. Innen deutsch, außenrum, ich will jetzt nicht sagen Open Crumb, aber es...
Das ist auch ein Fermentationsfehler mehr. Aber vielleicht auch einfach, weil es zu feucht ist. Das hält das Wasser einfach nicht mehr. Also oben die Krume ist quasi fast sogar eine abgebackene Krume, würde ich sagen. Kruste.
Ja, fast. Also es ist so
grenzt, ne?
Ja. Genau, man könnte es noch. Ich habe vorhin schon mal anpacken, wenn da wieder Scheiß, dass es oben hohl. Oder Mist, dass es oben hohl. Dürfen wir hier so böse Wörter sagen. Das ist ja das eigene selbstgebackene Brot.
Ist ja
Brot.
Ab 18 der Blog, der Podcast.
Nö, eigentlich nicht.
Nee?
Nein.
FSK 0?
Genau. So, dann wieder hier. Mhm. So. Das ist jetzt die Hefevariante. Also liegt das nicht an einem, also liegt vor allem schon mal nicht an deinem Sauerteig oder an diesem, an der Sauerteigführung, weil die Probleme wiederholen sich auch eben bei Hefe.
Genau, bei Hefe. Also es riecht für mich schon so ein bisschen fast überreifer poolisch.
Ja, also das ist das Poolischbrot. Ja gut, da ist so viel Salz drin, es lag jetzt an mir. Ich habe dir das Rezept leider nicht konsequent umgerechnet. Ja, beim Salz habe ich es vergessen.
Ist doch relativ dunkel, ne? Ist 100 Gramm Weizenvollkorn mit drin. Auch im Teig Keime und Kleie, oder was?
Ja.
Ah, okay.
Genau. Die habe ich hier auch gar nicht gesehen auf dem Vor, war ich überrascht. Ist bei mir deutlich dunkler geworden, ne?
Finde ich
auch. Aber gut, die arbeiten hier mit Weißmehl. Ich meine, ich habe 55er Mehl genommen. Also was hätte ich jetzt noch nehmen sollen, ne?
Na, man muss auch dazu sagen, in den USA haben die oft auch gebleichte Mehle, ne? Dass die einfach viel, viel weißer aussehen als unsere Weißmehle. Ja, schreibt da auch drin.
Okay. Stimmt.
Ja. Ja. Okay.
Also, ich würde auch sagen, ein bisschen überfermentiert, trotz zu viel Salz. Ja, der Plan war ja auch, also jetzt mal, um das wissen jetzt die Hörerinnen da draußen nicht. Der Plan war ja, ich mache heute Morgen den Hauptteig und bringe die dann in der Stückgare hier hin und wir backen sie hier aus. Haben wir letztendlich auch gemacht. Aber ich habe dann zu Hause schon gemerkt, oje, oje, entweder schmeiße ich jetzt doch noch den Ofen an, dafür hätte die Zeit nicht gereicht zum Ausbacken. Oder ich bringe sie, ich hoffe, ich rette sie noch hier rüber, habe sie dann in der aktiven Kühlbox mit hier hin transportiert. Ich habe jetzt auch nur knapp 30 Minuten Fahrweg, aber ich glaube, das war am Ende dann irgendwie, ja, ich hätte sie wahrscheinlich nur locker zu Hause backen können.
Ja, ob das jetzt geholfen hätte, also sie waren einfach auch sehr weich, muss man auch sagen.
Auch, das ja. Also. Ja. Gut, jetzt haben wir ja noch eins mit Biga. Nee, gar nicht wahr. Das war das Poolisch. Das war Poolisch und jetzt mal im Gucken. Nee, jetzt kommt Poolisch. Entschuldigung, hier ist ja die Weizenkleie mit drin. Entschuldigung. In dem anderen waren 50% Weizenvollkorn drin. Jetzt haben wir die Brote hier vertauscht. Der ist auch heller hier.
Dann jetzt.
Ja. Okay, so.
Ja, das sieht besser aus, ne?
Aber auch so gerade noch, ne?
Ja. Also die Porung ist gleichmäßig auf jeden Fall, kann man hier jetzt schon mal sagen. Und ich glaube, das war auch der etwas fester war, ne? Der Teig.
Nee, das war der ganz, der ganz flüssig war.
Der war flüssig.
Ja? Boah, ich weiß es ja auch nicht mehr.
Ich meine schon.
Ja, stimmt, der hat nur so geklebt, ne? Das war das Problem.
Der ist festgeklebt, genau.
Gut, so. Riechen ähnlich?
Ja, aber nicht so. Nicht so drüber wie der andere. Ja, ich glaube auch, dass das relativ schnell trocken wird. Das fühlt sich so ein bisschen.
Es ist auch, wie ich finde, relativ viel Hefe drin. Ich habe schon weniger Hefe reingetan, als im Rezept steht, weil mir war das zu viel. Ich glaube auch, dass der Polisch und Biga, dass die drüber waren. Also sie sahen auch heute Morgen schon aus, als wenn sie ganz, ganz dringend was machen wollten.
Wie setzt er die denn da an mit 0,4 Gramm?
Ja, also das ist jetzt
1,2 Gramm auf 500 Gramm.
Genau.
Mehl.
Über 12 bis 14 Stunden.
Ja. Also so üblich ist, glaube ich, über die Zeit dann 0,5 Gramm zu nehmen. Das war jetzt schon ein bisschen mehr als doppelt so viel.
Genau.
Das schmeckt man, finde ich, auch so. Also hier finde ich es nicht so schlimm, wie bei dem anderen mit dem... Das jetzt mit Poolisch, der Biga war drüber. Ja. Also das schmeckt man auf jeden Fall, dass der schon so...
Schon so einen sauren,
Hefesauren
Geschmack.
Ja, genau.
Ja. Hefesäure gibt es, glaube ich, nicht, das Wort. Ne?
Aber es beschreibt es ganz gut, so einen hefesauren Geschmack.
Genau. Ja, also, mein Tipp wäre hier, erstmal den Mund leer zu machen, bevor wir weiter sprechen. Ich finde das grundsätzlich, das gesamte Vorgehen finde ich gut. Ich glaube, wie gesagt, wenn ich das früher gelesen hätte, hätte ich viel früher anders gebacken. Dazu stehe ich. Der Ansatz ist richtig. Es muss hier auf die Gegebenheiten angepasst werden. Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde bei allem mal locker 20% weniger Wasser erstmal nehmen und dann kippen, bis gut ist. Und dann mal gucken, wo sich das einpendelt.
Das ist eben das Problem bei per Hand kneten. Wenn das jetzt mit Hand bearbeitet ist, musst du im Grunde schon so die Endmenge reinmachen. Und das finde ich immer die Schwierigkeit, wenn ich einen Teig ausknete, dann kann ich erstmal Wasser zurückbehalten und sehe während des Knetens, braucht er mehr oder braucht er weniger. Und das kannst du mit einem Handkneten schwerst beobachten, finde ich. Also ich habe damit Probleme. Kannst du auch mit der Maschine machen. Ja, genau.
Das wäre dann im Prinzip
aber, die Antwort. Ja, im Grunde ist es aber ja seine besondere Art der Vorgehensweise, dass es wirklich über die Zeit dehnen und faltest und den Teig auch so erlebst und spürst. Das fand ich ja auch ganz schön, dann, dass du über die Zeit merkst, dass der das Klebergerüst sich aufbaut und dann der Stand immer besser wird und so.
Dann wäre die Empfehlung, grundsätzlich erstmal 10% rauszulassen und zu gucken, wie wird's. Und dann muss man sich über die Ergebnisse rantasten, wenn man es jetzt nicht mit der Maschine kneten möchte.
Genau, wünschenswert wäre es natürlich, dann, wenn das alles auf unseren Raum schon angepasst wäre. Aber es ist trotzdem ein tolles Buch, gerade in der Theorie und in dem, was er erzählt und wie er es erzählt und mit der Leidenschaft und dem der Liebe zum Brot, wie er daran geht. Das ist absolut lesenswert. Was ich im Übrigen überflüssig finde oder für mich persönlich jetzt auch nicht so spannend, dass dieses Kapitel über Pizza, da habe ich jetzt so ein bisschen drüber gewischt. Das fand ich jetzt dann nicht so.
Vielleicht gehört das ein amerikanisches Buch mit rein.
Ich meine, das ist ja auch seine Geschichte. Ja. Die haben dann abends einen Pizzaabend gemacht, einmal die Woche. Und die Pizza lief halt mega gut, weil sie auch einen Holzofen gehabt haben. Und da kannst du natürlich eine Pizza nochmal ganz anders machen als in einem heimischen Ofen. Er versucht dann so mit Tipps das zu simulieren, wie das eben auch in einem Holzofen funktioniert. Das heißt, dass du da wirklich mit maximaler Hitze das, was dein Ofen hergibt, da reingehst. Aber es, also für mich ist es einfach jetzt auch nicht so ein interessantes Thema.
Aber wir haben ja beim Fladenbrot-Buch gelernt, Pizza ist auch Brot, von daher gehört es ja auch rein, also kann es auch rein.
Gut. Ja, ich möchte nicht sagen, dass es da nicht rein darf.
Also wir sagen, dieses Buch, wir reden es nochmal rum, Mehl, Wasser, Salz, Hefe von Ken Forkisch ist ein solides Buch, was uns früher weitergebracht hätte, aber auch heute noch lesenswert ist, um einfach nochmal so ein bisschen auch in diese Art des Brotbackens reinzukommen. Aufpassen beim Wasser, anpassen an unsere Mehle, ein bisschen Erfahrung sammeln, aber es ist auch eben ein schönes Buch für kalte, nasse, verregnete Tage zum Lesen und Schmökern.
Genau.
Und das macht wirklich Spaß, auch das kann ich wirklich sagen. Und ich glaube, in eine gute Brotbackbuchsammlung darf es rein.
Sollte es rein, jemand, der da ambitioniert ist, mit Sauerteig und auch so besonders zu backen, lesenswert.
Lesenswert, genau. Dann schließen wir den Buchherbst 2021 damit ab.
Ach, ein bisschen traurig bin ich schon.
Ja.
Ich könnte immer weitermachen damit.
Es heißt ja nicht, dass wir nie wieder ein Brotbackbuch anfassen. Aber nicht mehr in diesem Jahr.
Ja gut, dieses Jahr nicht mehr.
Dieses Jahr definitiv nicht mehr. Dann, ich würde sagen, wir machen gleich noch eine kleine Abschlussfolge zum Thema Buchherbst 2021. Und dann habt ihr nochmal was zum Hören und damit werden wir euch dann nachher ins neue Jahr sozusagen hinüber verabschieden. Und wir sagen erstmal nur für den Moment Tschüss und sagen bis später, bis gleich. Und dann gibt es nochmal ein Resümee aus unserem Buchherbst.
Alles klar.
Bis später.
Bis später.